Ja, ich frage erstmal, wer hat schon was von Intersektionalität vorher gehört, damit ich so abschätzen kann, wie breit ich das nachher noch erklären muss oder soll? Okay, ein paar Leute, ich sage nochmal was dazu, dann trotzdem. Ja gut, der heutige Vortrag ist eigentlich angekündigt gewesen als Unity of Oppression und Intersektionalität. Ich habe den Titel jetzt nochmal ein bisschen geändert in Intersektionelle Human Animal Studies, aber es läuft aufs Gleiche hinaus, nämlich auf die Analyse von Verbindungen zwischen Speziesismus und anderen menschenbezogenen Benachteiligungs- oder Ungleichheitsformen und wie diese Sache im Kapitalismus eingebettet ist. Also Intersektionalität betrachtet die Verbindungen, die zwischen verschiedenen Formen von Benachteiligung bestehen. Ja, zur Struktur. Ich werde erstmal was sagen zu Triple Oppression, Unity of Oppression und Intersektionalität. Diese drei Begriffe liegen sich relativ nah, aber trotzdem, oder was damit gemeint ist, das ist ziemlich nah beieinander, aber trotzdem wird inzwischen fast nur noch von Intersektionalität gesprochen. Dann im zweiten Block, das ist der Hauptblock, da geht es um Intersektionen von Mensch-Tier-Verhältnis und ja, zwischenmenschlichen Verhältnissen. Und danach machen wir dann eine Frage- und Diskussionsrunde, je nachdem, wie viel Resonanz da kommt. Sonst kann ich da vielleicht auch nochmal was reingeben. Ihr könnt auf jeden Fall den Vortrag jederzeit unterbrechen, was so Verständnisfragen angeht. Diskussionsfragen besser immer zurückstellen, bis irgendwie der Übergang zum nächsten Block kommt. Also es gibt auch innerhalb dieser drei Punkte nochmal so Unterblöcke. Und ja, genau. Ihr könnt. Wenn es Verständnisfragen, wie gesagt, direkt dazwischen fragen und sonst, wenn es möglich ist, das noch ein bisschen aufsparen für das Ende von einem Blog oder für die Diskussion. Gut, dann zum ersten Block, wo ich den Werdegang sozusagen dieser Konzepte darstellen werde. Das Triple Oppression Konzept war das, was es als erstes gab und das kam auf durch eine Intervention vom Combahee River Collective und dieser Text hieß Black Feminist Statement, wurde 1979 veröffentlicht als einfach Text von dieser Gruppe und kam dann aber 81 oder 82 nochmal in einem Sammelband namens Black Womb Studies raus. Und ja, dieser Beitrag wurde in den USA von ganzen Gender Studies oder damals hieß es noch Womb Studies zur Kenntnis genommen. Und in diesem Text kritisiert dieses Kollektiv, was aus lesbischen, schwarzen, sozialistischen Feministinnen besteht, die Farbenblindheit der Frauenbewegung in den USA, die sagen, was der Feminismus, die Frauenbewegung machen, das ist ein Mittelschichtsfeminismus, das ist ein weißer Mittelschichtsfeminismus und die Problemlagen schwarzer Frauen werden darin nicht reflektiert, weil da wird eben über Hausfrauen gesprochen, die keinen Zugang zur Arbeit haben, während die Schwarzen dann diejenigen sind, die mit in diesen Haushalten der Weißen arbeiten. Ja, also dadurch sind die von unterschiedlichen Problemlagen betroffen. Ebenso haben die aber auch die radikale Linke kritisiert, weil die weiß und männlich dominiert ist und die Bürgerrechtsbewegung dafür kritisiert, dass sie männlich dominiert ist. Sie haben sich aber auch schon kritisch gegen diesen orthodox marxistischen Dualismus, die Trennung in den Hauptwiderspruch und die Nebenwidersprüche geäußert und haben halt bezweifelt, dass diese orthodoxen Marxisten, die diesen Dualismus, naja, predigen, die haben kritisiert, dass es nicht stimmt, dass wenn der Hauptwiderspruch, nämlich der Klassenwiderspruch, wenn der aufgehoben wird, dass damit sich automatisch die sogenannten Nebenwidersprüche wie Rassismus und Sexismus, dass die sich automatisch mit auflösen. Oder nochmal eben, die orthodoxen Marxisten sagen, die diesen Dualismus vertreten, dass es einen Hauptwiderspruch gibt, also den Klassenwiderspruch, und Rassismus und Sexismus sind Nebenwidersprüche. Und nach dieser Theorie muss man nur den Klassenwiderspruch lösen, damit sich die anderen automatisch mitlösen. Was dann auf der politischen Ebene natürlich bedeutet, dass nur wichtig ist, gegen Kapitalismus zu kämpfen und nicht gegen Sexismus und Rassismus zu kämpfen, weil das sind ja nur Nebenprodukte des sind ja nur Nebenprodukte des Kapitalismus. Und sie haben die besondere Position schwarzer Frauen benannt. Sie sagen nämlich, das ist ein Standort, wo man dreifach von Unterdrückung betroffen ist, deshalb Triple Oppression, nämlich die Unterdrückung durch den Rassismus, Sexismus und durch die marktwirtschaftlichen Mechanismen. Es wurde dann auch relativ schnell in Deutschland rezipiert. Von Anja Meulenbelt kam dann 1988 das Buch Scheidelinien raus. Und die hat da drin aufgedeckt, welchen Rassismus und welchen auch Klassismus es in der Frauenbewegung gibt und das kritisiert. Und damit dann gesagt, die Frauenbewegung ist halt ein Stück weit farbenblind und blind gegenüber verschiedenen Klassenzugehörigkeiten oder dem, was eine spezielle Klassenzugehörigkeit für die Leute bedeutet. Dann wurde es auch, also Anja Meulenbelt ist auch schon eine Linke, aber es wurde auch noch in linksradikaleren Kreisen thematisiert, nämlich in antiimperialistischen und autonomen Kreisen. Da waren es vor allem Frauen, die in diesen Gruppierungen sich gegen den Widerspruch gewehrt haben, gegen den Dualismus von Haupt- und Nebenwidersprüche gewehrt haben. Und Ausdruck davon oder bekanntester Ausdruck davon ist der Aufsatz, den es auch bei im Idee-Verlag als Buch gibt, von Klaus Fiemann, 3:1 von 1990. Und das politisch Wichtige an diesem Aufsatz ist auch wieder, in Deutschland die Kritik einzuführen an diesen Dualismus. Aber sie betonen auch auf einer forschungspragmatischen oder wissenschaftlichen oder theoretischen Ebene eine Netzförmigkeit der Verwobenheit der verschiedenen Unterdrückungsmechanismen. Also in diesem Papier wird dann aufgezeigt, ansatzweise, wie Sexismus, Rassismus, Kapitalismus miteinander gekoppelt sind oder irgendwie zusammenhängen und daraus eine Art Netz der Unterdrückung ergeben. Und diese zwei Bücher sind so bekannte Beispiele dafür, wie Triple Oppression oder hierzulande Dreifach- oder Mehrfachunterdrückung genannt, in Deutschland diskutiert wurde. Und das 3:1 war sehr einflussreich in linksradikalen Kreisen, das ist so, ja, oder diese Diskussion, die hinter diesem Papier steckt, ist mit der Grund, warum man heute unter Antifa-Flyern zum Beispiel liest gegen Kapitalismus, Rassismus, Sexismus. Das gab es teilweise auch vor 1990 schon, aber nicht so flächendeckend, wie das jetzt der Fall ist. Ja, dann zum nächsten Konzept, Unity of Oppression. Das ist ein Konzept, was sich in der Tierrechts-Tierbefreiungsbewegung entwickelt hat. Und man könnte sagen, es ist ein anarchistischer oder man könnte auch sagen feministischer oder öko-anarchistischer Ansatz der Tierrechts-Tierbefreiungsbewegung. Der Begriff wurde 1991 von der Band Consolidated im gleichnamigen Song auf dem Album Friendly Fascism geprägt. Und denen ging es darum zu sagen, erstens, man muss die Oppressions ausweiten, die betrachtet werden, sowohl innerhalb der Forschung als auch innerhalb der Politik. Das heißt, man darf nicht bei den drei eben genannten Ismen stehen bleiben, sondern man muss auch mehr Ismen betrachten. Zum Beispiel wird hier Speziesismus, also die Ausbeutung von Tieren oder die Veränderung von Tieren genannt, aber auch weitere menschenbezogene Mechanismen, zum Beispiel eben Ableism, also die Benachteiligung von Leuten mit Behinderung oder Homophobie. Heterosexismus, also die Benachteiligung oder Diskriminierung von homosexuellen oder nicht heterosexuellen Menschen. Und die vegane Offensive Ruhrgebiet, die hat den Begriff dann noch im gleichen Jahr in die Diskussion in Deutschland eingeführt, sowohl innerhalb der Tierrechts-Tierbefreiungsbewegung als auch innerhalb der radikalen Linken. Und sie argumentierten ganz stark in ihren Positionen wieder gegen diesen Dualismus von Haupt- und Nebenwidersprüche und sagen halt, wir müssen alle Ismen betrachten und wir haben einen anarchistischen Hintergrund, deshalb sagen sie, wir müssen Herrschaft als Ganzes ablehnen, anstatt nur einzelne Phänomene herauszupicken, die wir kritisieren. Ja, deshalb kann man sagen, Unity of Oppression heißt in der Regel, alle Herrschaftsmechanismen werden abgelehnt und alle werden mitbetrachtet in der Forschung und in der Politik. Und die meisten, die sich damit auseinandergesetzt haben, mit Unity of Oppression, und das ist aber nur ganz knapp geschehen auf so einem Flugblattniveau, das ist nie wirklich in theoretischer, wissenschaftlicher Form geschehen, aber auch in diesen Flugblättern und so wird auch immer wieder betont, dass die Herrschaftsmechanismen miteinander verknüpft sind und man die in der Gesamtheit oder auch in ihren Wechselwirkungen und Verbindungen analysieren muss und nicht als singuläres Phänomen betrachten kann, wenn man denn vollständige Antworten und nicht nur Teilantworten auf gesellschaftliche Probleme haben will. Die Vorbereitungsgruppe zum Tierrecht, zur Tierrechtswoche der Tierrechtsaktion Nord hat in einem Reader 1995 was Community of Oppression Ansatz formuliert, was ganz gut wiedergibt, worum es den Leuten, die diesen Begriff benutzt haben, damals ging. Die sagen, der Unity of Oppression Ansatz versucht aufzuzeigen, welche verschiedenen Interessengruppen und Unterdrückungsformen es gibt und ist so formuliert, dass es sowohl die Eigenständigkeit als auch die Verwobenheit, Überschneidungen und Abhängigkeiten aufzeigt. Aus anarchistischer Sicht heißt dies in Kurzform, keine Herrschaft auszuüben, das heißt diese zu bekämpfen. Der Ansatz Unity of Oppression ist somit ein Äquivalent zum um Tierrechte erweiterten anarchistischen Ansatz, mit dem Unterschied, dass es sich mehr auf Analyse und Beschreibung konzentriert. Okay. So, dann zum dritten Ansatz. Und wie gesagt, die liegen alle recht nah beieinander. Das ist mehr so ein historischer Wandel von dem, wie man diese Diskussion nennt, als dass man sagen kann, dass sich inhaltlich viel getan hat. Oder dass sie sich inhaltlich groß unterscheiden würden. Also der dritte Ansatz ist die Intersektionalität. Triple Oppression war auch in den Unis und in der Forschung ein Begriff eine Zeit lang, bis diese Sache mit der Intersektionalität aufkam. Auch heute gibt es wieder Diskussionen darüber, ob dieser Begriff noch gut ist. Und manche Leute schlagen andere Begriffe vor und vielleicht ändert er sich nochmal. Aber ja, heute sprechen eigentlich alle von Intersectionality, Intersektionalität. Triple Oppression wird dann nicht mehr verwendet und dieser Begriff Unity of Oppression, der hat es nie rausgeschafft aus der radikalen Linken beziehungsweise aus der Tierrechts-Tierbefreiungsbewegung oder beziehungsweise er hat es nicht in die Unis oder in die Forschung oder in den akademischen Betrieb geschafft. Ja, der Begriff wurde von der Juristin Kimberly Crenshaw geprägt, 1989 und Intersektionalität kommt von Intersection, Kreuzung und mit diesem Bild will sie zeigen, dass sich Machtwege schneiden und der spezielle Punkt der schwarzen Frau, über den ich eben schon was sagte, der ist eben, das ist eben dieser Kreuzungspunkt, wo sich die Machtwege treffen oder wo sich Verhältnisse treffen, wie zum Beispiel Rassismus, Kapitalismus, Sexismus. Und sie hat den Begriff eingeführt, um auf UN-Ebene Bildungsarbeit machen zu können bei Leuten, die was politisch zu sagen haben, weil es vorher immer so war, dass, dass zum Beispiel oder Diskriminierungsgesetze, die waren so ausgelegt, dass man zum Beispiel auf rassistische Diskriminierung oder auf sexistische Diskriminierung klagen kann, dass es aber das nicht gab, dass man auf rassistisch-sexistische Diskriminierung verklagen konnte, also wo beides zutrifft. Und sie setzt sich dafür ein, dass das möglich ist und dafür hat sie als Metapher sozusagen dieses Intersektionalitätsbild konstruiert. Ja, dann gab es aber später eine Entwicklung. Also während Triple Oppression in der Forschung und die frühe Intersektionalität, während die immer auf diese Schnittmenge geguckt haben, wie zum Beispiel schwarze Frau, die Schnittmengen quasi von den Kreisen Rassismus, Sexismus und Kapitalismus, ist dann in den 90ern daraus geworden aus Intersektionalität, dass einfach mehrdimensional erforscht wird, also dass man hingeht und sagt, wenn wir zum Beispiel Rassismus erforschen wollen, dann müssen wir gucken, was in diesen Rassismus noch mit reinspielt. Je nach Fragestellung kann das unterschiedlich sein und dann müssen wir die Sachen mit analysieren. Zum Beispiel muss man, wenn man die Vergewaltigung schwarzer Frauen analysieren will, zusätzlich zum Rassismus dann noch Sexismus hinzufügen. Oder andere Forschungsfelder haben das dann aufgegriffen, zum Beispiel Queer Studies. Die haben das dann mal mit Disability Studies gekreuzt, also Begehren mit Behinderung irgendwie in Verbindung gebracht und dann mit so Thesen kombiniert, wie zum Beispiel, dass Behinderte durch ihre Behinderung schon Probleme in der Hervorbringung eines heteronormativen Begehrens hätten. Und ja, in einer Sozialstrukturanalyse zum Beispiel arbeitet man mit den Kategorien, oder in einer intersektionellen Sozialstrukturanalyse oder Ungleichheitsforschung arbeitet man zum Beispiel häufig mit den Kategorien Race, Class, Gender und Age. Also es von Forschungsfrage zu Forschungsfrage und von Forschungsfeld zu Forschungsfeld unterschiedlich, welche Kategorien herangezogen werden. Und Intersektionalität ist dann ein Begriff, wie ich gerade schon sagte, einfach für die Analyse mit mehreren Kategorien. Und der Grund, warum man sowas macht, ist, dass man Phänomene nicht komplett erforschen kann, wenn man nur mit einer Kategorie arbeitet. Dann wurde zum Beispiel gesagt, hier ist der vorletzte Punkt, das ist mehr oder weniger ein Zitat, also eine Ungleichheitsanalyse ohne Race und Gender, sowie Feminismus ohne Race und Class, die schauen verengt und können die Phänomene nicht sachgerecht erklären, weil den halt ein Teil der Wirklichkeit, den klammern die halt aus. Ja, und wissenschaftsprogrammatisch steht Intersektionalität für das umfassende Programm einer integralen Analyse von Achsen strukturierter Ungleichheit und kultureller Differenz. Gut, dann können wir erstmal kurz eine Fragerunde oder so machen oder Anmerkungen. Ist für alle, die mit Intersektionalität noch nichts verbinden konnten, klar, worum es ungefähr geht? Oder auch dieser Werdegang so ein bisschen klar? Okay. Ja, und zum zweiten Block, die Intersektion im Mensch-Tier-Verhältnis. Verbindung von Speziesismus, Rassismus, Sexismus und deren Einbettung im Kapitalismus. Und ich hatte lange Zeit Probleme, dieses ganze Wissen, was es schon gibt, über solche Intersektionen zu sortieren. Also ich habe dann überlegt, ob man das nach Ebenen sortieren kann. Und das war aber viel zu kompliziert. Und andere Versuche, die waren auch zu kompliziert. Und dann bin ich über ein Intersektionalitätsbuch von Ina Kerner gestoßen, was 2009 herausgekommen ist. Und habe deren Gliederung, die sie benutzt, einfach übernommen, weil diese ganzen Human-Animal-Studies-Sachen, die mir bekannt waren, einfach da viel besser reinpassen als in Ordnungsschema, die ich vorher benutzt habe. Das heißt, ich werde jetzt diese Intersektion anstatt der Punkte, die hier stehen, durchgehen. Und das ist jetzt aber eine heuristische Differenzierung. Also sie dient nur der Vereinfachung zum Darstellen. Das heißt jetzt nicht, dass, wie soll ich sagen, dass diese Punkte wichtige Begriffe sind, wo man sagen kann, das sind unterschiedliche Arten von intersektionellen Zusammenhängen, sondern es ist einfach nur eine Trennung, um es einfacher darstellen zu können. Ja, und die Blöcke, die ich jetzt durchgehe, sind erstens Parallelen und Analogien zwischen den verschiedenen Herrschaftsverhältnissen, zweitens die Unterschiede, dann drittens Kopplungen. Mit Kopplungen werden Politiken, Strategien und so weiter verstanden, die mehrere Gruppen gleichzeitig benachteiligen. Oder mit anderen Worten, das ist sowas wie eine gemeinsame Basis für verschiedene Benachteiligungsformen. Das wird nach Kerner unter einer Kopplung verstanden. Intersektion, das sind dann die Verwobenheiten. Also als Beispiel, wie Konstruktionen von Ethnizität in die Konstruktion von Geschlecht einfließen oder andersherum. Und der letzte Punkt, das sind tückische Strategien. Da sind solche Strategien von sozialen Bewegungen mit gemeint, die anderen sozialen Bewegungen zuwiderlaufen. Gut, zum ersten Punkt, Parallelen und Analogien. Also die Diagnose von Analogien liegt eigentlich am nächsten an diesen Unity of Oppression-Gedanken, weil erstens heißt Unity of Oppression Einheit der Unterdrückung und dieser Begriff verweist darauf, dass es gemeinsame strukturelle Merkmale gibt von diesen verschiedenen Benachteiligungsformen. Und zum Zweiten, weil man mit Parallelen das argumentieren kann, was diese anarchistischen Leute vorhatten, nämlich halt zu sagen, ihr könnt nicht nur auf ein Ding gucken, sondern ihr müsst auf alle Benachteiligungsformen gucken. Und das ist ja dann Argument für eine anarchistische Bewegung, also eine Absage sozusagen an Ein-Punkt-Politik, also eine Bewegung, die nur auf ein Thema schaut und alle anderen, ignoriert oder zumindest nicht aktiv behandelt. Und die Diagnose von Parallelen und Analogien liegt auch auf der Hand, wenn man sich ähnliche Begriffskonstruktionen anguckt, also Rassismus, Sexismus, Speziesismus oder Euro-Ethnozentrismus, Androzentrismus, Anthropozentrismus. Und diese Parallelen, die gibt es auch nicht zufällig, sondern es war so, als Sexismus als Begriff konstruiert wurde, dann wurde das gemacht, weil Rassismus schon eine Sache war, die politisch angegangen wurde oder weil Rassist schon ein Schimpfwort war und das politische Sprengkraft hatte und die Leute, die dann den Sexismusbegriff konstruiert haben, wollten diese Sprengkraft des Rassismusbegriffes übernehmen und ebenso ist es dann auch beim Speziesismusbegriff gewesen. Ja, und außerdem verweisen ähnliche Begrifflichkeiten auch auf ähnliche Deutungsmuster. Zum Beispiel kann man sowohl Sexismus, Rassismus, Speziesismus ansehen als Ungleichheitsrelation, Machtherrschafts- oder Ausbeutungsverhältnisse, Ideologien, Stereotypenkomplexe, Ausgrenzungsmuster, Konstruktion, Diskriminierungs- und Benachteiligungsform, ein ungleiches Wir-Sie-Gefüge oder Mehrheits-Minderheitsgefüge. Und das sind erstmal die ganzen Sachen, die so ein bisschen an dem Begriff hängen, an den Begrifflichkeiten hängen. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Parallelen und Analogien, zum Beispiel, dass schwarze Frauen und andere Spezies, also die waren oder sind mit Objektstatus versehen. Alle wurden in der Geschichtsschreibung weißer Männer übersehen. Alle sind betroffen von Ungleichheit, Benachteiligung und dieser ganzen Reihe von Formen, die ich gerade am Ende der letzten Folie genannt habe. Und alle werden als das andere konstruiert, sozial und kulturell. Da kann man sich auch soziologische Theorien rauspicken und mal schauen, ob es da dann Parallelen oder Analogien gibt, beziehungsweise wenn man die Theorien aufnimmt, dann merkt man schon teilweise, dass sie sich auf vieles anwenden lassen. Ein Beispiel ist die bekannte Rassismusdefinition von Albert Memmi. Der Rassismus ist die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver Unterschiede zum Nutzen des Anklägers und zum Schaden seines Opfers, mit der seine Privilegien und seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen. Und Memmi sagt selber, dass man auch den Begriff führt den Begriff Heterophobie, also die Angst vor dem Fremden ein, und sagt, dass man diese Rassismusdefinition als Heterophobie-Definition verwenden kann. Und er sagt dann ist sie auch übertragbar auf ältere, jugendliche Frauen, zählt ein paar Sachen auf und sagt dann selber, und wenn man so will, dann auch auf Tiere. Also das wurde dann auch gemacht, zum Beispiel von Birgit Müterich, die macht Human Animal Studies und die hat diese Definition dann eben als Speziesismus-Definition adaptiert. Ein weiteres Beispiel ist die etablierten Außenseiterfiguration von Norbert Elias und John L. Scottson. Auch hier kann man Parallelen sehen, die sich über verschiedenste Formen von Benachteiligung, auf verschiedenste Formen von Benachteiligung anwenden lassen. Und immer ist dann gemeinsam, egal ob es Mann, Frau, Mensch, Tier, Europäer, Nicht-Europäer ist, die Wir-Gruppe, die hat eine gemeinsame Kultur, die hat gemeinsame Netzwerke. Dadurch hat sie auch eine Definitionsmacht in ihrem Machtbereich. In ihrem Machtbereich besetzt werden auch die Machtpositionen besetzt und dadurch kann die etablierte Gruppe, die Wir-Gruppe, die kann dann die anderen, die nicht dementsprechend stigmatisieren. Und diese Stigmata werden auch handlungswirksam, entweder weil sie von der Außenseitergruppe angenommen werden, das ist im Fall von anderen Tieren natürlich nicht möglich, oder weil Menschen danach handeln. Das heißt, wenn es ein Stigma gibt, so und so ist diese Menschengruppe, und Leute verinnerlichen das, dass die dann auch dementsprechend handeln. Und mit dieser Stigmatisierung, also man sagt schlechte Sachen oder schiebt schlechte Eigenschaften irgendwelchen Menschen zu, damit werden dann entweder Machtbeziehungen erschaffen oder bestehende Machtbeziehungen nachträglich rationalisiert oder legitimiert. Und meistens ist das Zweite der Fall, also dass es schon eine Machtungleichheit gibt und die dann im Nachhinein auf kultureller und sozialer Ebene nochmal legitimiert wird, indem man halt die Außenseiter, die Sie-Gruppe abwertet. Ja, die Sie-Gruppe verkörpert alles, was die Wir-Gruppe glaubt, nicht zu sein oder nicht sein will. Und wenn die Gruppe verglichen wird mit der eigenen, dann geschieht das meistens so, dass die Etablierten sich die besten Eigenschaften der besten Vertreter der eigenen Gruppe rauspicken, aber nur die schlechtesten Eigenschaften der schlechtesten Vertreter der Fremdgruppe sehen und darüber dann irgendwie sagen, wir sind toll und die anderen werden halt abgewertet. Ja, genau. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Theorien, die man irgendwie nutzen könnte, um solche Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, also indem man einfach die Phänomene Rassismus, Sexismus, Speziesismus und so weiter immer durch diese Theorien vergleicht und dann sieht, dass da ganz viele Gemeinsamkeiten aufzufinden sind. Wenn es keine Fragen gibt, dann kommen wir zu den Unterschieden. Also in dieser Kette Speziesismus, Sexismus, Rassismus, Kapitalismus muss man erst einmal sagen, dass Kapitalismus einen Unterschied zu den anderen Begriffen darstellt, weil es ein sozioökonomisches Prinzip darstellt, wie Arbeit und Reichtum, Armut verteilt werden oder Ressourcen verteilt werden, während die anderen Sachen halt Beziehungen zwischen Menschen sind. Also man müsste dann, um das in eine Reihe zu bringen, dann vielleicht nicht von Kapitalismus sprechen, sondern von Klassenzugehörigkeit oder so. Aber es ist, sagen wir mal, jetzt nicht so der wichtige Unterschied, sondern eher so eine soziologische Spitzfindigkeit. Ja, großer Unterschied zwischen Speziesismus und den intrahumanen Chauvinismen oder Benachteiligungsformen ist da schon relevanter. Es war so, dass sowohl die Bürgerrechtsbewegungen als auch die Frauenbewegungen, dass die sich auf die Postulate der bürgerlichen Revolution nach Gleichheit, Gerechtigkeit und so weiter, dass die sich darauf stützen konnten. Das können Tiere aber nicht, weil das halt keine Menschengruppe ist und die wurden halt, also auch sprachlich, wenn von irgendwie den zu befreienden Menschen durch die bürgerlichen Revolutionen gesprochen wurde, ja, da sind die sprachlich nicht mit drin und deshalb können die nicht hingehen und wie andere menschenbezogene Befreiungsbewegungen und sagen, ihr habt in der Französischen Revolution das und das versprochen, wo ist es denn? Das ist ein bisschen problematisch, man muss dann ersatzweise drumherum argumentieren, dass es sich darum geht, heute zu erkennen, dass andere Spezies auch intelligente und mit Schmerzempfinden ausgerüstete Tiere sind, genauso wie Menschen auch Tiere sind. Ja? Und früher ging es sich eben darum zu erkennen, dass andere Menschengruppen wie Frauen oder Nicht-Europäer, dass die eben Menschen sind. Und heute muss man das ein bisschen aufwendiger argumentieren, da muss man sagen, oder das einen Weg dann zu argumentieren, worin besteht die Gleichheit zwischen Menschen und anderen Spezies, um zu verdeutlichen, dass man, dass andere Spezies eben auch schützenswert sind. Ja, und noch ein Unterschied, der sich daraus ergibt, dass alle anderen Befreiungsbewegungen auf Menschen zielen, die ich genannt habe. Nämlich normalerweise werden diese Bewegungen eben von den benachteiligten Gruppen selber gestellt oder zumindest machen die den Großteil aus oder stehen im Zentrum dieser Befreiungsbewegung. Was in diesem Fall ja nicht möglich ist, sondern hier muss das halt stellvertretend durch Menschen geschehen, diese Emanzipationsbestrebungen. Ja, ein weiterer Unterschied, den hatte ich schon angedeutet, immer wenn man soziologische Theorien überträgt, um nach Gemeinsamkeiten zu suchen, dann wird man auch sehen, dass die Theorien nicht immer eins zu eins auf alle Phänomene übertragbar sind, sondern dass die ein bisschen angepasst werden müssen. Das ist aber ganz normal. So sagen auch Elias und Scottson, dass ihre Figuration auf alle Verhältnisse angewandt werden kann, aber nie eins zu eins, sondern die muss immer ein bisschen angepasst werden. Also das ist in dieser Theorie mit drin, dass sie überall darauf angewandt werden kann, aber nie eins zu eins. Und die Sache, die ich dann schon nebenbei erwähnt hatte, war, dass ein Merkmal von der etablierten Außenseiterfiguration als Theorie ist, dass sie sagen, diese Stigmata, die Etablierten für die Außenseiter haben, dass die Außenseiter diese annehmen, also nicht immer, aber es ist oft passiert, dass sie sie annehmen und verinnerlichen und dann von ihrer Minderwertigkeit überzeugt sind. Das ist halt bei Tieren nicht möglich, weil wenn man weil die unsere Worte natürlich nicht verstehen und von daher, also diese Art, sagen wir mal, verbaler Diskriminierung nicht annehmen können. Gut, der dritte Punkt, das sind die Kopplungen. Ich sage es nochmal, damit ist gemeint eine gemeinsame Basis von mehreren Phänomenen oder irgendwelche zum Beispiel Gesetze, die direkt mehrere Personengruppen benachteiligen oder politischen Strategien und so weiter, die mehrere Gruppen benachteiligen. Und als einzelne Kopplung kann man ja, so zwei Glaubensgrundsätze unserer Kultur ansehen, nämlich der Glaube an natürliche Hierarchien und daraus legitimierbare Herrschaft. Und das entstand im frühen Griechenland, also im Hellenismus, unter anderem durch so Leute wie Aristoteles. Und dieser Glaube wurde dann immer weitergetragen bis in unsere heutige Zeit rein und wie das bei ganz vielen Ideen ist, die vor tausenden von Jahren entstanden sind, aber die man heute noch irgendwo erkennen kann, dass die immer wieder transformiert werden. Also dann hat das Judentum seinen Beitrag dazu geleistet, dann das Christentum seinen Beitrag dazu geleistet, dann die modernen bürgerlichen Ideologien, auch die bürgerliche oder moderne und angeblich aufklärerische Wissenschaft, ja, die haben diese alten Überlegungen immer wieder neu verpackt. Also wenn Aristoteles früher argumentiert hat, Frauen brauchen einen Mann, weil die einfach nicht entscheidungsfähig sind, genauso wie Barbaren und Sklaven, die sind nicht entscheidungsfähig, die brauchen einen Mann. Und deshalb können wir die als Werkzeuge im Haushalt benutzen, genauso wie Tiere. Ja. Dann hat man vor 100 Jahren, noch vor 100 Jahren eher Argument, also hat das dann verwissenschaftlicht und halt modernisiert diese Argumentation und gesagt, ja, wir haben ja auch durch Forschung herausgefunden, wir können es jetzt bestätigen, irgendwie Frauen sind halt irrational und auf Führung angewiesen und Männer sind dann eher die, die führen, leiten und den Ton angeben. Ja. Also es ist insoweit eine Kopplung, als dass natürlich der Glaube an Hierarchie und an Herrschaft überhaupt jeder Form von Benachteiligung, Diskriminierung und so weiter zugrunde liegt, weil wird man egalitär denken und nicht hierarchisch, dann könnte man ja auch nicht was abwerten. Eine weitere Kopplung ist der Natur-Kultur-Dualismus, zur gleichen Zeit entstanden und durch die gleichen Personen entstanden und eng daran gekoppelt an den Glauben an Hierarchie und Herrschaft. Und der Natur- oder der Kultur-Natur-Dualismus hat verschiedenste Ausformungen oder Konnotationen. Eine davon ist der Mensch-Tier-Dualismus, der zum Speziesismus führt, Mann-Frau-Dualismus zum Sexismus, Weiß-Schwarz zu Rassismus und nicht-behindert-behindert zum Ableism. Und eine dritte Kopplung, nur mal so als Beispiel, ich finde sie gar nicht so toll, das ist der Trias Frauen, Ökologie und Trikont, der im deutschen Ökofeminismus angesiedelt war, ziemlich bekannt für den deutschen Ökofeminismus ist Maria Mies, die den sogenannten Bielefelder Ansatz der Sozialforschung mit erschaffen hat. Ja, also Maria Mies ist eine Ökofeministin und sie will die sozialen Bewegungen verbinden, die Frauenbewegung, die Umweltbewegung und die Eine-Welt-Bewegung und argumentiert diese Verbindung damit, dass sowohl Frauenökologie und Trikont Kolonien des weißen Mannes sind. Und ja, also das werde ich gleich nochmal ein bisschen aus einer anderen Position heraus kritisieren, diese Aussage oder diese Argumentation. Aber wenn man jetzt Tiere als Bestandteil der Umwelt betrachtet, dann könnte man auch sagen, also eine weitere Kopplung ist, dass alles Kolonien des weißen Mannes sind, weil eben weiße Männer oder weiße männliche gesunde Bürger immer diejenigen waren, die egal in welchem Verhältnis die hegemonialen Positionen innehatten. Ja, zu den Intersektionen kommen wir erst einmal dazu, wie Speziesismus in der freien Marktwirtschaft eingebettet ist. Da lese ich einfach mal die Zitate zu vor. Das erste ist von Frank Thiem und Martin Seliger und müsste nächstes Jahr in einem Aufsatz erscheinen. Der zieht sich noch ein bisschen hin. Und da wird dann drin stehen, So hängen neben der Versorgung von Einzelnen mit tierischen Produkten zur Befriedigung ihrer individuellen Bedürfnisse und Wünsche auch zahlreiche Arbeitsplätze von der Verwertung sogenannter Nutztiere ab. Weiterhin lässt die auf Mehrwertschöpfung ausgerichtete Funktionslogik kapitalistischer Wirtschaftsräume die Ausbeutung von Tieren so lange attraktiv erscheinen, wie sich mit ihr Profit machen lässt. Der Carsten Haag hat dann vor einer Weile geschrieben, Tiere in Tierfabriken sind Produktivkräfte zur Kapitalakkumulation für die Kapital- oder Tiereignerinnen und besonders problematisch, das Konkurrenzprinzip führt dazu, dass die Haltungsbedingungen immer schlechter werden, wenn es nicht irgendwie gesetzlich reglementiert wird. Also dadurch, dass immer billiger produziert werden muss, ist klar, müssen auch die Räume, auf denen Tiere stehen, immer enger sein und so weiter. Und er drückt das halt in einer sehr marxistischen Sprache aus. Und als drittes Zitat oder als dritte Paraphrasierung von Susanne Witt-Stahl, die ja sehr makroorientiert ist oder gesellschaftstheoretisch und marxistisch. Sie spricht von technisch optimierte und mechanisierte Massenschlachtung, die ein Merkmal von der industriellen oder postindustriellen Moderne ist und macht dann nochmal darauf aufmerksam, wie halt in der freien Marktwirtschaft das einen anderen Charakter hatte als zum Beispiel noch im Feudalismus und das ist heute wirklich, ja, eben natürlich, seit der Industrialisierung eine Fließbandabfertigung ist. Dann kommen wir als weitere Sektion zurück zum Kultur-Natur-Dualismus, nämlich wenn er als Legitimation für Herrschaft und Gewalt funktioniert. Hier kann man nämlich sehen, wie Tierkonstrukte in die Konstruktion von Menschengruppen mit einfließen. Und das nennt man dann Vertierlichung oder Animalisierung bzw. Entmenschlichung oder Dehumanisierung. Und ihr seht ja die ganzen Beispiele, die es dafür gibt. Also sie wurden von unglaublich vielen Forschungsfeldern, wurde das konstatiert, von der Forschung, die sich mit Rassismus, Sexismus beschäftigt, die sich mit Militär beschäftigt, mit Kriegen. Also das ist ein wichtiger Bestandteil der kritischen Theorie, diese Sache, dass Tierkonstruktionen in Menschengruppenkonstruktionen mit einfließen. Aber es hat nie dazu geführt, dass man das Mensch-Tier-Verhältnis kritisiert hat oder dass die Menschen das Mensch-Tier-Verhältnis kritisiert haben. Also hier gibt es diese Beispiele, der Jude wurde als Parasit bezeichnet, oder Juden wurden als Parasiten bezeichnet, Afrikaner als Menschenaffen, Indigenas als Wilde, Barbaren als Tiere, Feinde im Krieg als Tiere, auch heute noch in den Armeen der westlichen Länder. Frauen sind naturnah oder tierähnlich und wenn man so will, kann man vielleicht auch Vegetarier, Veganer als irrational und unzivilisiert und damit auch ein Stück weit tiernah bezeichnen. Wie gesagt, das wird von unglaublich vielen Forschern und Forscherinnen konstatiert, also dass es ein Mechanismus ist, Gewalt gegen Menschen zu legitimieren, indem man sie als Tiere bezeichnet. Aber diese Basis, also den Mensch-Tier-Dualismus, der wurde eigentlich bisher nur in Human Animal Studies beziehungsweise dann von der Tierrechtsbewegung kritisiert und noch von ein paar Wissenschaftlerinnen wie Donna Haraway, ist auch eine bekannte nordamerikanische Feministin, die sympathisiert mit der Tierrechtsbewegung, die gesteht das dann auch ein, aber lebt nicht dementsprechend, aber ist ja auch. Dann gibt es Intersektionen auf der sprachlichen Ebene. Die wurden herausgearbeitet von Carol J. Adams, die bekannteste Vertreterin, sage ich mal so, von Ökologie, Tierrechten und Feminismus. Ist eine semi-bekannte Ökofeministin aus Nordamerika. Dann von Nick Fiddes, wenn man den Namen so ausspricht, und von Birgit Müterich, also von diesen Leuten kommen jetzt die genannten Beispiele hier. Sprachliche Intersektionen, haben wir sowas wie Häschen, Sexkätzchen, Mieze, Reiten, Zehen, Viehmarkt, ein Fang machen, auf die Jagd gehen und Freiwild. Alles Bezeichnungen, die eigentlich auf Tiere angewandt werden, aber in diesem Fall sich auf Menschen beziehen. Dann so Sachen wie ein Stück Fleisch als Bezeichnung für Prostituierte, Frischfleisch, Prostituierte, die neu im Geschäft ist. Oder Fleischschau für Rendezvous mit einer Prostituierten. Ja, aus der Jägersprache den Begriff Luder für ein getötetes weibliches Tier oder Schnalle für das rausgeschnittene Geschlechtsorgan des weiblichen Tieres, das dann ausgelegt wird, um männliche Beute anzuziehen. Falls jemand von euch Carol J. Adams kennt oder diese Theorie von ihr, also die sogenannte Geschlechterpolitik von Fleisch, also für die Leute, die diese Theorie kennen, darin wird auch der abwesende Referent beschrieben und der abwesende Referent ist auch so eine sprachliche Intersektion. Aber das nur mal nebenbei für die Leute, die es kennen. Mehr oder weniger betrifft das auch hier die so Beispiele wie die letztgenannten Punkte. Deshalb führe ich das nicht mehr ins Detail aus. Ja, dann nochmal eine Intersektion zwischen Speziesismus und Gender Studies. Auch von Carol J. Adams rausgearbeitet und das ist eben diese Geschlechterpolitik von Fleisch. Sie macht darauf aufmerksam, dass es eine Verknüpfung zwischen Fleischkonsum und Männlichkeit gibt, die heute vor allem auf der kulturellen, symbolischen, normativen Ebene stattfindet und als gelebte Realität gar nicht mehr ja, so eng zu sehen ist. Der Anteil von Vegetarierinnen und Veganerinnen oder, ja, ist höher als das bei ja, Vegetariern und Veganern ist. Also sind zwar das Leben mehr Frauen so, aber es ist, macht nicht so den großen statistischen Unterschied, wie es das früher gemacht hat. Sie sagt halt, dass weniger gelebte Realität in Zeiten des der Fleischüberversorgung, aber das gibt es noch auf der kulturellen Ebene eben. Und sie sagt, früher war das eben, wenn Fleischmangel da war, eine Sache, die auch gelebt wurde, weil das Fleisch dann den Männern vorbehalten war. Und es gab da nicht nur eine Geschlechterpolitik, sondern es gab auch eine ethnisierte Politik oder eine Klassenpolitik oder eine Standespolitik von Fleisch, also sowas immer die Mächtigsten eben natürlich das Fleisch abbekommen haben und die anderen nicht. Und ganz frühhistorisch oder vorhistorisch erklärt sie es damit, dass Frauen an die Reproduktion gebunden waren und Männer diejenigen waren, die dann jagen gegangen sind und so als Einstieg, wie das gekommen ist, dass es so geschlechtlich konnotiert ist. Und sie sagt, Ausdruck von dieser Verbindung von Fleischkonsum und Männlichkeit sind so Sachen, die man immer wieder begegnet, wenn man einfach Leute anspricht, oder, nämlich so Aussagen wie, ich müsste gar kein Fleisch essen, aber mein Mann will halt immer, kenne ich auch von meinen Eltern, aber es ist eine Sache, die man auch bei Infoständen öfters hört, wenn dann Frauen kommen und sagen, ja, ich ja nicht, aber er und so. Und das ist ja auch eine Sache, die, denke ich mal, für jeden einsichtig ist, also das ist eher männlich konnotiertes Fleisch, oder? Also zumindest kulturell so. Ja, sie hat dann aber auch noch Kochbücher analysiert, um das daran festzumachen und gezeigt, dass dann der, sie hat sich Kochbücher rausgesucht, die ein Kapitel für Frauen und Männer noch zusätzlich hatten. Und da waren dann Salate und irgendwelche Quark-Käse-Sachen in den Frauenkapiteln und Grillen und Steaks in den Männerkapiteln. Und ein weiteres Beispiel habe ich hier als Video. Vielleicht mache ich dafür mal eben das Licht aus. Ach ja, steht auch drauf. Also Burger King hatte zwei Werbekampagnen, wo ich schon bei der ersten dachte, dass das ein ziemlich cooles Beispiel dafür ist. Und die erste hieß Eat Like a Man, die Kampagne, und die zweite ist die Burger King Mancademy. Da ist eigentlich das Video noch ein bisschen schöner zu.
Tonbeispiel entfernt.
Ja, wenn man jetzt andere sozialkonstruktivistische Forschung aus den Gender Studies aufgreift, dann könnte man sich auch fragen, ob Fleischkonsum vielleicht bei Männern oder ob es vielleicht leichter ist, gegenüber Frauen gegen Fleischkonsum zu agitieren als gegen Männer, weil es für Männer wichtig ist oder zumindest Männer, die auf ihre männliche Identität Wert legen, um ihre Identität zu konstruieren. Also es ist bekannt aus den Gender Studies, diesen Komplex Geschlecht, Beruf und Arbeit irgendwie erforscht haben. Ja. Die haben herausgefunden, dass ein Grund, warum Männer nicht in Frauenberufe wollen, also es gibt viele Frauen, die versuchen, in den Männerberuf reinzukommen, aber es gibt relativ wenig Männer, die es andersherum versuchen, statistisch gesehen einfach. Und ein Grund dafür ist natürlich, dass Frauenberufe schlechter bezahlt werden im Schnitt als Männerberufe. Also sagen wir mal ein sozialstruktureller Grund oder ein makrosoziologischer. Und ein weiterer Grund ist aber, dass die dann ganz oft, wenn die in so einem Beruf sind, Stigmata der sexuellen Devianz zu hören bekommen. Also dass dann Kindergärtner pädophil seien oder Friseure und Pfleger sind schwul. Und es ist eben aus diesen Studien auch bekannt, dass es dann Männern wichtiger ist, ihr Geschlecht adäquat durch solche Symbole anzuzeigen, genauso wie man das ja auch durch Kleidung, Frisuren, Sprechweisen macht, also euch auch durch einen bestimmten Beruf anzuzeigen oder zu konstruieren, zu welchem Geschlecht man gehört. Und deshalb, bei Frauen ist das nicht so wichtig. Und ja, Männer werden auch öfter, wie gesagt, konfrontiert und haben mehr Angst davor, also diese Devianz-Stigmata zu hören. Und deshalb kann man analog auch fragen, wenn Beruf so ein Zeichen ist, was scheinbar wichtig ist, um sein Geschlecht anzuzeigen, oder was Männern scheinbar wichtig ist, um das Geschlecht anzuzeigen, ist das dann in diesem Fall auch so? Also wahrscheinlich ja. Und das heißt dann ja quasi, also meine These, dass es Männern gegenüber ein bisschen schwerer sein müsste, eben vegetarisch oder vegan zu argumentieren, weil es für die halt ein wichtigeres Symbol ist als für Frauen. Beziehungsweise für Frauen ist das erstmal gar keins kulturell gesehen, was die Konnotation angeht, und für Männer schon. Also fahren Männer vielleicht eher in solchen Praktiken wie Fleischkonsum, weil es ein wichtiger Moment der sexuellen Identitätskonstruktion ist. Dazu Zwischenfragen? Tückische Strategien. Hatte ich auch schon gesagt, das sind Strategien von einer sozialen Bewegung, die an dem, was andere soziale Bewegungen fordern, vorbeigehen. Und ich hatte auch schon das Buch Scheidelinien von Anja Mollenbelt erwähnt, in dem sie eben untersucht, welche Rassismen und Klassismen in der Frauenbewegung existiert haben. Es gibt aber auch Leute wie Cornelia Klinger, eine der deutschen Protagonistinnen in Intersektionalitätsdiskurs oder eine von den Leuten, die das mit hier eingeführt haben und stark gemacht haben. Und sie hat 1988 schon gegen diesen bereits vorgestellten Ökofeminismus von Maria Mies argumentiert, dass, wenn jede Forderung von Frauen nach Veränderung und Verbesserung ihres Status und ihrer Situation erst auf Umweltverträglichkeit plus Übereinstimmung mit den Interessen der Völker der Dritten Welt überprüft werden muss, bevor sie gestellt werden darf, dann lässt sich absehen, dass nicht mehr viele Forderungen zu stellen übrig bleiben. Also es gibt auch Positionen, die sagen, nee, wir wollen irgendwie keine Mischmaschbewegung, sondern wir wollen Single-Issue-Bewegungen, die dann nebeneinander eben ihre Emanzipationsbestrebungen irgendwie austragen oder in die Welt tragen. Ich habe ja so zu Unity of Oppression gesagt, das hielt immer so als Argument, oder das wird als Argument genutzt, zu sagen, wir müssen eine Bewegung haben, die gegen alles, gegen alle Ismen ist oder vorgeht. Und es gibt aber jetzt in der Intersektionalität durchaus wichtige Leute für diesen Diskurs, die sagen, nee, müssen wir nicht so eine Mischmasch-Bewegung haben, sondern wir können Single-Issue-Bewegung weiterhin haben. Das heißt aber auch nicht, dass man darauf scheißt, was andere Bewegungen sagen. Also man kann ja trotzdem Frauenbewegung bleiben und dann sich Rassismen abtrainieren oder die aus den Strukturen der Bewegung rausholen, ohne zu sagen, wir sind jetzt Frauen- und Bürgerrechtsbewegung oder Migrantenbewegung. Ich weiß nicht, wie der korrekte Ausdruck ist für die deutschen Verhältnisse. Ja, Miko Roscher hat letztes Jahr in ihrer Studie Ein Königreich für Tiere, die Geschichte der britischen Tierrechtsbewegung, noch Beispiele dafür herausgearbeitet. Sie hat nämlich gezeigt, wie der frühe Tierschutz im viktorianischen England, der sich so gegen verschiedene Tierausbeutungsformen richtete, wie der Klassenpolitiken oder Klassenpositionen transportiert hat. Zum Beispiel gab es dann ein Tierschutz, der aus der Mittelschicht kam und also aus der besser verdienenden Schicht. Arbeiterschicht wurde mit Unterschicht zu der Zeit noch gleichgesetzt. Oder, ja. Und die haben dann zum Beispiel gegen Hundekämpfe oder so gewettert oder dagegen Kampagnen gemacht. Und das war aber eine Sache, die eben eine Sportart der Unterschicht oder Arbeiterschicht war. Und es gibt halt viele Beispiele für Kampagnen, die geführt wurden, außer Mittelschicht, die halt nur die Arbeiterschicht betrafen und deren Sportarten, während die eigenen Sportarten, wie zum Beispiel die Jagd, unberührt blieben von diesen neuen Gesetzen oder von diesen Bewegungen oder Kampagnen, mit denen versucht wurde, solche Gesetze einzuführen. Also hier wird quasi gegen eine andere Schicht gearbeitet, indem man Tierrechtsposition vertritt. Das hat dann die Arbeiterklasse auch versucht mit dem Jagdsport, also Kampagnen gegen den Jagdsport der Mittel- und Oberschicht zu organisieren. Aber im Gegensatz zu den Bemühungen der Mittelschicht führte das nicht zu Gesetzen, weil die natürlich gerade zu der Zeit keine Vertretung in der Regierung hatten oder da halt einfach nicht die politische Machtposition hatten, sowas durchzusetzen. Jetzt mal aus der heutigen Zeit ein Beispiel, wie Kampagnen der Tierrechtsbewegung vielleicht sich als tückische Strategien zeigen können.
Tonbeispiel entfernt.
Ist, denke ich, also es ist, oh, ich zeige jetzt nochmal ein paar Bilder. Ja, das sind ja so typische Peter-Plakate. Und das sind nochmal zwei Sachen aus den USA. Pelzbesatz unattraktiv und rettet die Wale, verliere das Walspeck, werde Vegetarier. Es gibt da unterschiedlichste Leute, die das kritisieren bis gänzlich ablehnen, weil manche Leute, und ich gehöre da auch zu, finden zum Beispiel Nacktdarstellungen nicht grundsätzlich problematisch. Und ich finde jetzt auch das, muss ich sagen, im Vergleich die Plakate eigentlich nicht so problematisch, zumindest nicht mit Bezug aufs Geschlechterverhältnis. Die hier finde ich zum Beispiel schon problematischer oder problematisch. Und es gibt halt verschiedene Leute, die das kritisieren. Hier habe ich so ein paar Namen aufgeschrieben. Carol Adams, Jolie Francione, wenn ich das richtig ausspreche, Manisha Decker, Mieke Roscher und Andrea Heubach. Und teilweise sind stark dagegen und lehnen das komplett ab. Manche sagen nur, es ist ein bisschen kritisch zu sehen. Also gibt es eine gewisse Bandbreite, wie vehement das abgelehnt wird oder ob das überhaupt abgelehnt wird. Ja, und die Kritikpunkte sind dann, dass weibliche Körper als Sexobjekte dargestellt werden, wie es in der Kulturindustrie üblich ist, dass Sex statt Inhalt im Vordergrund steht und dass es normative oder normierte Schönheitsideale reproduziert. Gerade die letzten zwei Plakate, die ich gezeigt habe, wo es sich darum ging, dass man sich halt rasieren soll und dünn sein soll. Ja, diese Sachen in Bezug aufs Geschlechterverhältnis oder auf Frauen sind nicht das Einzige. Also das, was in Deutschland, denke ich, irgendwie krassere Ablehnung erfahren hat, ist der Holocaust auf ihrem Teller-Kampagne. In anderen Ländern wurde sich da nicht so extrem drüber aufgeregt. Das ist halt eine Sache, die ja aufgrund unserer Vergangenheit oder der deutschen Vergangenheit hier eher provoziert als in anderen Ländern, wo sowas eher gebilligt wird, inklusive unter vielen Jüdinnen und Israelis, die massenhaft für Peter unterschrieben haben, dass die das okay finden, wenn dieser Vergleich benutzt wird. Übrigens Isaac Singer, von dem der Vergleich erstmals kam, also Tierausbeutung mit Holocaust gleichzusetzen, ist Jude und danach haben das halt nicht Juden übernommen. Also ist auf jeden Fall in Deutschland problematisch, einfach mal so normativ festgestellt und deskriptiv festgestellt. In anderen Ländern ist es aber einfach so, dass sich da nicht so viele dran stören, auch in der radikalen Linken nicht. Also ich habe gehört, in Großbritannien wäre es zum Beispiel unter linksradikalen Tierbefreierinnen gar kein Ding, das zu bringen. Ja, gut, damit bin ich dann durch.